Die Geschichte von Tamar, die hat mich jetzt sehr bewegt. Also ich habe nichts davon gewusst, sonst hätte ich lieber über das gepredigt. Es bewegt mich sehr, weil wir leben in einer Welt, die ist zerbrochen. Wir leben in einer Welt, wo Menschen leiden, wo wir selber leiden, wo die Menschen um uns herum leiden. Eine Welt, in der wir mit Macht hingezogen werden zu Dingen, die nicht gut sind für uns. So wie dieser Ammon gedacht hat, er könnte Erfüllung finden, indem er seine Halbschwester missbraucht. Eine Welt, die kaputt ist mit kaputten Menschen. Eine Welt, die losgelöst ist von Gott. Die Dinge, die wir uns suchen, um uns zu erfüllen, die sind ein schwacher Ersatz für das, was Gott uns geben kann, für ein echtes Leben. In dieser Welt leben wir, aber das Gute ist, so wie es im 2. Korintherbrief ganz am Anfang steht, das Gute ist, es gibt Hoffnung, es gibt einen guten Gott. Und deswegen fängt Paulus den 2. Korintherbrief so an: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes. Es gibt einen Gott, der sich erbarmt. Erinnern wir uns daran, dass Jesus geweint hat. Wir beten einen Gott und wir lieben einen Gott. Wir folgen einem Gott, der weint über das Leid und die Trauer in dieser Welt. Und der, was macht dagegen? Ein Gott, der sich erbarmt, der Vater der Erbarmungen. Und er ist der Gott allen Trostes. Er kann trösten. Er kann trösten. Halleluja. Und dafür verwendet er auch andere Menschen in unserem Leben. Und diesen befreit Lebenkurs, den kann ich selbst aus eigener Erfahrung höchst empfehlen. Gott verwendet Menschen. Und Gott schickt uns seinen Geist. Das haben wir vor ein paar Wochen gehört, dass er der Tröster ist, der uns tröstet. Und dieser Geist ist aber auch der Geist, der uns ausrüstet, um andere zu trösten und noch viele andere Dinge zu tun. Wozu gibt es die Gemeinde? Wozu hat Gott uns zusammengestellt in dieser Welt? Wegen dem, was er tun will in dieser Welt. Er will die Welt eben versöhnen mit sich. Das ist die Mission, die Jesus gehabt hat. Er ist in diese Welt gekommen, um die Welt wieder mit sich zu versöhnen. Um Gottes Willen Verlorene retten. Das ist die Aufgabe, die Jesus gehabt hat. Und diese Aufgabe führt er aus, indem er Jünger beruft. Und dazu hat er auch uns berufen. Wir sind vom Herrn in diese Sendung hineingestellt worden. An uns soll das ganze Wels und die ganze Welt sehen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und das überfordert mich natürlich total, wenn man sich denkt, an mir soll das ganze Wels und die ganze Welt sehen, dass Jesus Christus der Herr ist. Das ist ungefähr so, als wie wenn du zu mir sagst, dass ich jetzt ein berühmtes Klavierkonzert spielen soll. Und dieses Klavierkonzert, diese Melodie, diese Musik, die muss die ganze Welt hören. Das ist die beste Melodie, die es gibt, die Melodie, die Versöhnung bringt, die Frieden bringt, die Heilung bringt. Die macht lebendig, aber ich kann sie nicht spielen. Kommt höchstens alle meine Entlein raus. Ich bin total überfordert natürlich mit diesem Auftrag. Und Gott weiß das. Gott weiß das natürlich, dass uns das überfordert. Deswegen kommt er selber und tut etwas in uns und durch uns, das wir selbst niemals schaffen könnten. Und das ist der Auftrag, das Wesen, das Wirken des Heiligen Geistes. Was tut der Heilige Geist? Das wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 13, wo wir sehen, wie er uns befähigt. Und das Erste, was er tut, ist, er erleuchtet uns. Da steht in den ersten drei Versen: Auch über die Geistesgaben will ich euch, liebe Geschwister, nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst ja, wie es euch zu den stummen Götzenbildern hinzog, als ihr noch Ungläubige wart und wie ihr geradezu hingerissen wurdet. Deshalb erkläre ich euch ausdrücklich, keiner, der durch den Geist Gottes redet, wird sagen, Jesus sei verflucht. Und ohne den Heiligen Geist kann keiner sagen, Herr ist Jesus. Durch den Heiligen Geist werden wir erleuchtet, sodass wir Jesus als den Herrn bekennen. Jesus ist der Herr, ob uns das passt oder nicht, ob wir das erkennen oder nicht, ob wir das gut finden oder nicht, das ist halt einmal so. Jesus ist von den Toten auferstanden, er ist in den Himmel aufgefahren, er sitzt zur Rechten Gottes auf dem Thron des Universums und alles ist ihm unterworfen. Er ist der Herr über jede und jeden und über das ganze Leben, jeden Bereich des Lebens, jeden Aspekt des Lebens. Jesus ist der Herr. Er ist der Herr über das ganze Welt und über die ganze Welt. Er ist der Sohn Gottes, der alles trägt mit der Macht seines Wortes. Er ist der Sohn Gottes, durch den und zu dem hin alles geschaffen ist. So wird er in der Bibel beschrieben und die Bibel ist wahr. Das wissen wir, weil Jesus tatsächlich auferstanden ist. Das ist Jesus Christus. Er ist über alle Maßen kostbar und wichtig und herrlich und er ist der Herr. Das ist die Wahrheit über Jesus Christus. Aber ob du das erkennst und akzeptierst, ist natürlich eine ganz andere Frage. Die Bibel sagt, dass bei sowas dann der Heilige Geist seine Finger im Spiel hat. Nur er kann uns das klar machen. Und der Heilige Geist will vor allem das, er will vor allem Jesus groß machen. In uns und überall. Wer vom Heiligen Geist erfüllt ist, der zeigt es mit seinem ganzen Leben. Der sagt nicht nur, Herr ist Jesus, sondern der meint es auch. Und das bedeutet, dass Jesus die oberste Autorität ist. Jesus regiert. Jesus ist der, der die Weltgeschichte in der Hand hat. Jesus ist der, der mein Leben mit Sinn erfüllt und der mir auf einem guten Weg vorangeht und dem ich nachgehen kann. Das ist das Kennzeichen dafür, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt und erleuchtet sind. Ekstase, also mit Macht hingerissen sein, ist nicht genug. Das kennen die Korinther natürlich aus ihrem Leben als Heiden, bevor sie Jesus begegnet sind, bevor sie gläubig geworden sind. Da hat es sie mit Macht hingerissen zu den stummen Götzen. Mit Macht hingerissen sein, Ekstase, ist kein ausreichendes Kriterium dafür, kein ausreichendes Kennzeichen dafür, dass der Geist Gottes wirkt. Aber wenn der Heilige Geist wirkt, dann zeigt sich das an deiner Einstellung zu Jesus. Du kannst Jesus entweder groß machen oder du kannst ihn runtermachen und links liegen lassen. Manche lesen das und haben Angst davor, dass sie Jesus schon einmal irgendwann verflucht haben und dass sie dann bei Jesus für ein für alle Mal unten durch sind und dass sie ausgespielt haben. Das ist natürlich nicht so. Jesus selbst sagt ausdrücklich im Evangelium diesen Satz: Jeder, der ein Wort sagen wird gegen den Sohn des Menschen, und damit meint sich Jesus immer wieder, also jeder, der ein Wort sagen wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Auch für sowas gibt es Vergebung. Aber wenn du Jesus klein machst und ihn links liegen lassen, ist die ärgste Art, ihn klein zu machen. Ist nur schlimmer, als ihn zu verfluchen natürlich, weil du beachtest ihn dann gar nicht. Also jeder, der Jesus klein macht, der zeigt mit seinem Leben dadurch, dass eben er nicht erleuchtet und erfüllt ist vom Heiligen Geist. Und wenn du ergriffen bist von Jesus, dann wird das sich auswirken, dann wirst du Jesus groß machen, du wirst Jesus bekennen. Nicht nur sagen, sondern das auch meinen. Und du wirst ihn bekennen mit deinem ganzen Leben. Das ist also das Erste und das Wichtigste, wie der Heilige Geist uns befähigt. Er befähigt uns zu sagen, Herr ist Jesus. Und das auch zu meinen. Das Zweite, was er tut, ist uns begaben. Es gibt verschiedene Gnadengaben, sagt Paulus dann in Vers 4. Durch den Heiligen Geist werden wir begabt, sodass wir anderen dienen können. Durch den Heiligen Geist werden wir begabt, sodass wir anderen dienen können. Gott ist keiner von diesen menschengemachten Göttern, die immer nur nehmen. Nein, er ist ein großzügiger Gott, der gibt. Und er gibt auch Gaben, er gibt Fähigkeiten, Equipment, Ausrüstung, um das zu tun, für was er uns da beauftragt hat. In unserem Bibeltext werden 9 Gaben erwähnt, in Vers 8 bis 10. Aber es gibt im Neuen Testament mehrere verschiedene Auflistungen von solchen geistlichen Gaben, also Fähigkeiten, Ausrüstungen, die der Heilige Geist Christen schenkt. Und diese Listen sind interessanterweise alle ein bisschen verschieden. Ich habe euch da eine Aufzählung auf die Wand projiziert, wo man sieht, welche es gibt im Neuen Testament und wie die Listen zusammengestellt sind. Und da sieht man eben, dass diese Listen, die sind oft ein bisschen ähnlich, aber immer auch verschieden voneinander. Das sagt uns ganz deutlich, dass keine dieser Listen dazu gedacht ist, uns eine vollständige Aufzählung von allen Gaben zu geben. Na, es gibt natürlich noch viel mehr. Interessanterweise ist im Neuen Testament wird nirgends eine Gabe erwähnt, die irgendwas mit Musik zu tun hat. Im Alten Testament gibt es das schon. Das ist nur ein Beispiel, wo es einem ganz klar wird, dass es natürlich noch viel mehr Gaben geben kann, als die aufgezählt sind. Und das Interessante ist auch bei diesen Gaben, die sind nicht alle irgendwie übernatürlich und spektakulär oder was. Schau dir zum Beispiel nur mal mal schauen, ob wieder ein Licht, ja, da, diese Gabe an im Römerbrief. Römer 12 wird erwähnt, die Gabe der Prophetie, dann dienen. Bei uns im Hauskreis hat jemand gesagt, ich glaube, ich habe keine Gabe. Dann habe ich gesagt, ja, was ist denn zum Beispiel mit der Gabe, dienen? Ja, vielleicht doch. Lehren, ermahnen. Und das nächste ist zum Beispiel geben. Also die Mission von Gott, das, was Gott tun will, mit seinem materiellen Besitz zu unterstützen. Aber eigentlich noch nie einen Christen gesehen, der um diese Gabe bittet. Man soll ja um Gaben beten, das sagt Paulus, auch im 1. Korintherbrief. Aber jetzt zum Beispiel die Gabe des Gebens, weiß nicht, habt ihr schon mal dafür gebetet? Ach, doch? Cool. Super. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, es sind nicht alle Gaben so übernatürlich spektakulär, wie man das vielleicht manchmal zu hören kriegt. Nein, es sind alle Fähigkeiten, die der Heilige Geist dir schenkt, um dich auszurüsten, anderen zu dienen, damit sein Werk passiert. Der Heilige Geist begabt uns, sodass wir anderen dienen. Und woher kommen die Gaben jetzt? Lesen wir die Verse 4 bis 7. Die Gaben entspringen nämlich dem dreieinigen Gott. Es gibt nun zwar verschiedene Gnadengaben, doch nur ein und denselben Geist. Es gibt verschiedene Dienste, doch nur ein und denselben Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, doch nur ein und denselben Gott, der alles in allen wirkt. Aber jeder bekommt eine Offenbarung des Geistes nur zum allgemeinen Nutzen geschenkt. Die Gaben kommen also, stammen aus dem dreieinigen Gott. Der Gott, der sich uns offenbart als ein Gott in drei Personen, war auf einer Konferenz in Ungarn und da habe ich ein Seminar besucht über Kirchenväter und ihren Beitrag zur Geschichte des Christentums und so weiter. Und der hat gesagt, er unterrichtet an einer großen theologischen Universität, aber in den USA, eine, die die Bibel sehr ernst nimmt. Und der sagt, es ist ganz jedes Jahr dasselbe. In seinem Kurs 80-90% seiner Studenten haben ein völlig falsches Bild über die Dreieinigkeit. Etwas, wofür die Kirchenväter gestorben wären, dass man das eben nicht sagt. Das ist interessant, also, aber das führt uns jetzt total weg vom Thema. Was für ein Bild wir von der Dreieinigkeit haben. Wie dem auch sei, die Gaben kommen aus diesem dreieinigen Gott, der sich uns offenbart in drei Personen, aber nur ein Gott ist. Und das zeigt uns, dass die Gaben auch für Einheit gedacht sind und nicht dazu gedacht sind, uns irgendwie auseinanderzubringen. Die Gaben können nicht zu Zwietracht und Streit führen. Die Korinther, die sind ja so stolz auf ihre geistlichen Gaben. Die haben sich eingebildet, dass sie super geistlich sind. Und Paulus sagt ihnen, schauen wir uns das nochmal an, Vers 1, ich will nicht, dass ihr unwissend seid. Also Paulus sagt ihnen in Wahrheit, ihr kennt es auch überhaupt nicht aus mit den geistlichen Gaben. Ich muss euch alles noch einmal erklären. Weil sie ihre Gaben dazu gebraucht haben, um Neid und Überheblichkeit und solche Dinge zu fördern in der Gemeinde. Das ist natürlich unmöglich. Die Gaben führen zur Einheit. Der eine Geist gibt sie. Und dem einen Herrn dienen wir und er dient durch uns anderen. Und der eine Vater wirkt mit seiner Kraft in diesen Gaben. Deswegen können die Gaben nicht zu Zwietracht führen. Wozu sind sie da? Vers 7. Jeder bekommt eine Offenbarung des Geistes nur zum allgemeinen Nutzen geschenkt. Zum allgemeinen Wohl sind die Gaben da. Nicht für mich selbst. Nicht damit meine Ziele erreicht werden, damit ich mich irgendwie besser fühle und groß rauskomme und ihr mir alle staunend beäugt und denkt, boah, ist das super. Na, die Gaben sind, meine Gaben sind für euch und eure Gaben sind für mich und für uns alle. Sind zum allgemeinen Wohl da. Die Gaben sind auch nicht da, damit ich endlich einmal perfekt werde. Manchmal kann man das ja fast direkt raushören aus einer Predigt, dass der Prediger meint, der Heilige Geist, der hilft uns endlich mal ein guter Bürger zu werden. Na, der Heilige Geist will Jesus groß machen. Das ist sein Hauptinteresse. Jesus soll groß rauskommen. Und dazu verändert er uns, aber auch, dass wir immer ähnlicher werden, wie Jesus war. Und Jesus war kein guter Bürger. Es wird nicht brav und bürgerlich, wenn der Heilige Geist uns verändert. Dazu sind die Gaben auch nicht da. Es sind eben Gnadengaben. Gott schenkt sie aus Gnade, nicht durch Verdienst oder irgendwas. Und er schenkt sie zum Dienst, zum allgemeinen Nutzen, wie es in Vers 7 steht. Ich habe oft um eine gewisse Gabe gebetet, wie ich noch jünger war. Und Paulus sagt ja, man soll um die Gaben beten. Und ich habe sie aber nicht gekriegt. Ja, das zeigt mir, dass sie offensichtlich diese Gabe nicht wichtig war für euch, dass ich euch damit diene. Also der Heilige Geist gibt die Gaben jedem so, wie er es will, zum allgemeinen Nutzen. Jetzt schauen wir uns kurz die Gaben selber an, die da in unserer Liste, da in Kapitel 12 erwähnt werden. Er schreibt, dem einen wird vom Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen das Wort der Erkenntnis durch denselben Geist, einem dritten Glauben, einem anderen wieder Gaben der Heilungen, alles durch denselben Geist, einem anderen Wunderwirkungen, einem anderen prophetische Rede, einem anderen Unterscheidungen der Geister, einem anderen fremde Sprachen und einem anderen Auslegung der Sprachen. Das alles wird von ein und demselben Geist bewirkt, der jedem seine besondere Gabe zuteilt, wie er es will. Schauen wir die kurz an. Wort der Weisheit. Das heißt, in schwierigen und undurchsichtigen Situationen weiß jemand, was zu tun ist. Weiß jemand, was jetzt der richtige Kurs ist. Wort der Erkenntnis. Das bedeutet, Gott gibt Informationen, die man sonst nicht rausfinden könnte. Weil das jetzt in der Situation notwendig ist. Als Paradebeispiel davon im Neuen Testament ist die Geschichte in Apostelgeschichte 5 mit Hananias und Sapphira. Da weiß Petrus auf einmal vom Heiligen Geist, dass Hananias und Sapphira die Gemeinde belügen. Und das war jetzt notwendig in der Situation, weil die Integrität der Gemeinde in Gefahr gewesen ist. Weil es fast so weit kommen wäre, dass dann alle anfangen zu heucheln. Und deswegen hat der Heilige Geist offenbart, was wirklich da los ist. Glauben. Jeder Christ hat natürlich Glauben, ist klar, aber manche haben Glauben über das normale Maß hinaus. Eine feste Hoffnung auf Gottes Eingreifen. Mancher hat eben die Fähigkeit, dass er die Musik der Zukunft hört und erweckt diese Melodie auch in anderen. Glauben. Verschiedenste Arten der Heilungen. Es gibt nicht die Gabe der Heilung. Das ist total unbiblisch. Es gibt verschiedenste Arten der Heilungen, das schreibt der Paulus da auf jeden Fall, für die verschiedensten Krankheiten, für die verschiedensten Situationen. Und sie dienen den anderen wieder. Gott heilt natürlich nicht immer, oder? Wir sind in einer Gemeinde, wo uns der Satz leicht über die Lippen kommt. Gott heilt nicht immer. Ist klar. Es ist ganz in meinen Augen eine gefährliche Verdrehung, wenn man sagt, dass Gott immer heilt. Das sehe ich in der Bibel eben nicht. Gott heilt nicht immer, aber er heilt auch nicht nie. Das wäre eine Verdrehung dessen, was in der Bibel drinsteht. Er heilt nicht nie. Es ist deswegen richtig und wichtig zu beten, dass Gott heilt. Das kannst du tun und manchem gibt er vielleicht auch eine Gabe dafür, dass seine Gebete in der Beziehung öfter erhört werden. Aber es ist total biblisch, um Heilung zu beten. Und es ist auch total biblisch, zum Beispiel die Ältesten zu bitten, dass sie für einen beten. Oder das steht im Jakobus Kapitel 5 drinnen. Das darf jeder von uns tun. Heilungen. Das nächste sind Machtwirkungen. Die wirken, wecken Ehrfurcht vor Gott. Prophetische Rede überführt und ermutigt die angesprochene Person. Ich glaube, dass gerade bei diesem Punkt Prophetie viel Unsicherheit da ist und viel seltsame Sachen im Umkreis, Umlauf sind. Deswegen möchte ich ein paar Worte sagen. Es gibt Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der Prophetie im Neuen Testament und der im Alten Testament. Was sind die Gemeinsamkeiten? Die Gemeinsamkeiten sind, dass Gott in die Situation, in die jetzige Situation reinspricht und dass sein Wort ankommt und dass die Menschen ermahnt werden, überführt werden oder ermutigt werden, dass das, was Gott sagen will, kommt an bei den Menschen. Das ist im Alten Testament auch so. Nur 5% der Prophezeiungen im Alten Testament handeln von der Zukunft. Das meiste ist immer, was ihr jetzt tut. Dazu sagt Gott euch Folgendes. Oder was ihr jetzt erlebt, da will Gott euch jetzt folgenden Mut mitgeben. Also das ist im Neuen Testament und im Alten Testament gleich, dass es meistens darum geht, um die Jetzt-Situation. Und es geht darum, Gottes Wort in die Gegenwart zu sprechen. Ich war jetzt auf dieser Konferenz in Ungarn, wo ganz viele verschiedene Lehrer aus ganz vielen verschiedenen Ländern zusammengekommen sind. Und die Hauptvorträge hat Professor John Lennox gehalten, ein Mathematikprofessor in Oxford, aus einer sehr konservativen Gemeinde. Er hat über das Buch Daniel gesprochen, Bibelarbeiten gemacht, sie waren super spitze, echt gut. Und Daniel ist ja ein prophetisches Buch. Und bei der letzten Bibelarbeit, da hat er uns so eingeheizt, hat uns so ermahnt, dass wir nicht das vernachlässigen dürfen, die Bibel zu lesen, zu studieren und zu leben. Er hat gesagt, das ist das Einzige, was uns helfen wird, zu stehen zu bleiben, so wie Daniel stehen geblieben ist. Wenn Schwierigkeiten kommen, wir sind 600 Leute, wir sind alle irgendwie so da gesessen, ein bisschen zerknittert und erschüttert und gedacht, das stimmt, das ist einfach wahr, was er jetzt gesagt hat. Ein Freund von mir, der viel über Propheten gelehrt hat, und also prophetische Bücher in der Bibel gelehrt hat und unterrichtet in dem Bereich, der hat zu mir gesagt, ja, in diesem letzten Vortrag hat John Lennox nicht mehr über Propheten gesprochen, sondern als Prophet gesprochen. Das ist der Auftrag der neutestamentlichen Propheten, uns zu sagen, was jetzt Gott von dieser Situation denkt. Uns zu ermahnen, wieder zum Wort zurückzukehren zum Beispiel. Und der große Unterschied zwischen den alttestamentlichen und den neutestamentlichen Propheten ist der: Die alttestamentlichen Propheten sind aufgetreten und haben gesagt, so spricht der Herr. So spricht der Herr. Da hat es keine Diskussion gegeben. Stimmt es wirklich oder ist es jetzt so oder so? Na, so spricht der Herr. Da hat man nicht lang herumdiskutiert. Im Neuen Testament ist es anders. Ist ja auch ganz klar, weil in jedem Christ lebt der Heilige Geist. In jedem Christ lebt der Heilige Geist. Und deswegen sagt der Paulus zu den Propheten in Korinth, die Gabe der Prophetie anscheinend gehabt haben, sagt er zu ihnen, ein paar von ihnen sollen sprechen und die anderen sollen dann das prüfen, was der gesagt hat. Und darüber urteilen, was er gesagt hat. Das findest du im Alten Testament nirgends. Da wird nirgends gesagt, urteile mal drüber, was der Herr gesagt hat. Keinen einzigen Mal findet man sowas. Aber im Neuen Testament ist es so. Wir sollen darüber urteilen. Wenn ein sogenannter Prophet dir etwas sagt, dann ist es dein Auftrag als neutestamentlicher Christ, das zu prüfen, ob der Recht hat, ob das stimmt. Das ist der Riesenunterschied. Deswegen darf heute sicher kein einziger Prophet sagen, so spricht der Herr. Das geht nicht. Weil wenn das so ist wie im Alten Testament, übrigens, noch kurz eine Nebenbemerkung, im Alten Testament sind ja falsche Propheten gesteinigt worden. Ja, das ist auch ein Unterschied zum Neuen Testament. Das führen wir auch nicht mehr durch. Gott sei Dank. Die Strafe auf falsche Prophezeiung im Neuen Testament ist eben nicht die Todesstrafe. Aber das sollte uns auch darauf hinweisen, dass wir prüfen müssen, was diese sogenannten Propheten immer sagen. Prüfen anhand der Schrift natürlich. Die nächste Gabe, die Paulus erwähnt, ist die Unterscheidung der Geister. Und die hilft dabei zu erkennen, ob etwas aus dem Geist Gottes ist oder aus dem Geist der Menschen oder aus einem ganz anderen, bösartigen Geist. Sprachen dienen zur Kommunikation und zur Anbetung. Und alle diese Gaben, die Paulus da jetzt eben gerade auflistet, keine vollständige Liste, keine besondere Liste, alle diese Gaben sind eben nicht für dich da, sondern für die anderen. Denen sollst du damit dienen. Wie es zum Beispiel steht in Kapitel 14, Vers 12, so auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid, wozu? Zur Erbauung der Gemeinde. Dazu sind die Gaben da. Oder 14, Vers 26, alles geschehe zur Erbauung. Die Gaben sollen wir einsetzen, damit andere Christen erbaut werden, damit die Gemeinde erbaut wird, damit die Gemeinde ihren Job machen kann, ihre Mission umsetzen kann. Sie sollen die Gemeinde aufbauen und ausrüsten, die Sendung auszuleben. Sie sind kein billiges Spektakel, sondern sollen Leben geben. Und die Korinther, die waren ja besonders stolz auf die Gabe der Zungenrede. Also diese Gabe, wo man eine Sprache spricht, die man vorher nicht gelernt hat. Und ich glaube, dass Paulus deswegen, weil sie so besonders stolz davon, diese Gabe immer am Ende der Listen aufführt. Er sagt, will ihnen damit sagen, jede Gabe gibt der Geist so, wie er will. Vers 11. Alles wird von einem und demselben Geist bewirkt, der jedem seine besondere Gabe zuteilt, wie er es will. Nicht jeder hat also jede Gabe. Und nicht jeder hat eine bestimmte Gabe. Das kommt so eindeutig raus am Ende von Kapitel 12. Da sagt er, dass Gott den einen diese Dienste und Gaben gegeben hat und den anderen diese. Und dann fragt er in Vers 29 diese Fragen, die vom griechischen Text her so gestellt sind, dass die Antwort nur Nein lauten kann, fragt er eben, sind etwa alle Apostel? Sind etwa alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus? Und die Antwort ist immer nein, nein, nein. Nicht alle haben jede Gabe. Und es gibt nicht eine Gabe, die jeder Christ hat. Es kann also nicht sein, zum Beispiel, dass jeder Christ die Gabe der Zungenrede haben kann oder soll oder muss. Aber jeder und jede von uns hat vom Heiligen Geist ganz bestimmte Gaben erhalten. Der Heilige Geist, der begabt uns zum Dienst. Er begabt uns, damit der Auftrag möglich wird. Und das Dritte, was er tut, ist, er eint uns. Verse 11 bis 13. Das alles wird von ein und demselben Geist bewirkt, der jedem seine besondere Gabe zuteilt, wie er es will. Denn der menschliche Körper ist eine Einheit und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile des Körpers bilden zusammen den einen Organismus. So ist es auch bei Christus. Denn wir sind alle durch den einen Geist in einen einzigen Leib getauft und wir alle sind mit dem einen Geist getränkt worden. Juden und Griechen, Sklaven und freie Bürger. Der Heilige Geist eint uns. Durch ihn werden wir getauft in den einen Leib. Das heißt übrigens auch, dass wir alle mit dem Heiligen Geist getauft sind. Alle. Die Geistestaufe ist kein Zusatzprogramm für fortgeschrittene Christen. Es gibt überhaupt keine fortgeschrittenen Christen. Wir sind alle eins. Und wenn du Jesus Christus als Herrn und Retter erkannt hast, wenn du ihm mit Haut und Haaren nachfolgst, dann bist du im Geist getauft und mit dem Geist durchtränkt. Dann kommt er zu dir und nimmt Wohnung in dir durch seinen Geist. Du bist also kein Christ zweiter Klasse. Niemand darf auf dich herabsehen. Du bist vom Heiligen Geist erleuchtet und begabt und vereint und du bist ausgerüstet, damit wir gemeinsam Jesus bekannt machen, Jesus groß machen im ganzen Wels und in der ganzen Welt. Also wie befähigt der Heilige Geist? Der Heilige Geist macht in uns, dass wir das tun können, was er selber am liebsten macht, nämlich Jesus groß machen. Und wenn dir jemand einredet, dass etwas mit dir nicht passt, dass du nicht auf der richtigen Stufe bist, weil du irgendeine Gabe nicht hast oder sonst irgendwas los ist, lass dich nicht verwirren. Wenn du Jesus nachfolgst, wenn Jesus dein Herr ist, dann brauchst du nicht nur auf irgendeine andere Stufe kommen. Lass dich nicht verwirren. Die Gaben sind nicht dazu da, die Christen voneinander zu entzweien. Das ist genau der falsche Weg. Paulus betont es immer wieder, dass die Gaben uns zur Einheit führen. Sie sind uns füreinander geschenkt. Und deswegen dürfen wir auch nicht neidisch sein aufeinander. Vielleicht geht es dir ja wirklich so, dass du denkst, diejenige oder derjenige, der hat diese oder jene Gabe und die hätte ich auch so gern und deswegen bin ich jetzt neidisch. Der Herr gibt dir die Gabe, die du brauchst, damit wir miteinander Jesus groß machen können. Neid und Stolz sind da fehl am Platz. Und auch nicht Enttäuschung. Vielleicht geht es dir so wie mir, dass du schon lange, lange immer wieder um irgendeine besondere Gabe gebetet hast und du kriegst sie nicht. Ja, sei nicht enttäuscht, der Heilige Geist gibt die Gaben, die du jetzt und die wir jetzt brauchen als Gemeinde. Da müssen wir nicht enttäuscht sein. Der Heilige Geist befähigt uns, er erleuchtet uns und er begabt uns und wir sollen die Gaben einsetzen, die er uns gibt. Ich habe ja vorhin gesagt, jeder hat eine Gabe, jeder Christ, jeder, der Jesus als seinen Herrn angenommen hat. Und du hast dir vielleicht dabei gedacht, ja, aber ich nicht. So ist es manchmal. Der Prediger sagt einen Satz und innerlich sagt man genau das Gegenteil. Aber das stimmt nicht. Wenn Jesus in dir lebt, dann hat er dir auch Gaben gegeben, geistliche Gaben. Unabhängig davon, wie alt du bist. Ich habe auf dieser Konferenz, wo ich war, Geschichten gehört von einer 16-jährigen Jugendlichen, die Jugendarbeit gemacht hat in einem Dorf, irgendwo in der Slowakei. Wirklich ein Dorf im Osten der Slowakei, wo nichts mehr los ist. Und da ist das ganze Dorf durch die Jugendarbeit zum Glauben gekommen. 16 Jahre. Natürlich kann dieses Mädchen das nicht machen. Aber der Heilige Geist hat sie begabt und sie hat sich verwenden lassen. Sie hat die Gaben eingesetzt. Finde raus, was deine Gaben sind. Wie kann man das überhaupt? Bei mir war das zum Beispiel ein Schritt, dass ich einen Kurs besucht habe, den wir damals gemacht haben in unserer Gemeinde, der heißt Dienstkurs. Und ich habe mir gedacht, super, irgendwie wird das schon stimmen, jeder hat eine Gabe, ich möchte gern rausfinden, wie begabt ich bin oder was der Herr mich gelegt hat. Und das erste Ergebnis, das wichtigste Ergebnis für mich war aus diesem Kurs, kein Mensch weiß, was ich für Gaben habe, weil ich nichts tue. Ist ja klar, oder? Wenn du nur da sitzt, du kannst vielleicht die Gabe haben, Schachweltmeister zu werden. Wenn du nicht Schach spielst, nutzt dir das nichts. Du wirst ja gar nicht draufkommen. Und so war es bei mir. Ich bin ein braver Zuschauerchrist gewesen, immer schön konsumiert im Gottesdienst, danach sogar ein bisschen vielleicht noch drüber geredet, was da wieder gesagt worden ist. Ja, aber wo ich dann die Leute gefragt habe, was denkst du, hat der Herr in mich für Gaben reingelegt, haben die gesagt, tut mir leid. Ich glaube, wir kennen dich zu wenig. Und das waren aber Leute, wo ich gedacht habe, die kennen mich am besten. Aber es ist klar, sie können ja nichts sehen, wenn ich nichts tue. Das war das erste und wichtigste Ergebnis für mich aus dem Dienstkurs. Und dann habe ich mir gedacht, so geht es jetzt wirklich nicht weiter. Wo kann ich dienen? Und wenn du das machen möchtest, wenn du dich fragst, wo kann ich dienen? Ja, wart nicht drauf, bis dir irgendwelche Engelschöre erscheinen und Schriften an der Wand dir sagen, du hast die Gabe XY. Und da kannst du lange drauf warten. Wenn du dienen willst, dann fang an, leg los. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und du siehst es, bemühe dich das zu sehen, wo du dienen kannst. Leg los. Aber ich hoffe, dass wir auch in unserer Gemeinde mal einen Dienstkurs anbieten werden. Weil mir persönlich hat das viel geholfen und vielleicht ist es bei dem einen oder anderen von uns auch so. Also Gott schenkt uns Gaben, er befähigt uns. Und er gibt uns je nach Umständen und Bedarf die Gaben, die wir jetzt brauchen, damit der Leib aufgebaut wird, damit die Gemeinde aufgebaut wird und damit Christus groß gemacht wird, damit wir ihn bekannt machen können. Und auf die Art wird dann diese herrliche Musik hörbar. Und so hört und versteht das ganze Welt und die ganze Welt dann, dass Jesus der Herr ist. Wenn die Gemeinde auf festen Füßen steht und richtig funktioniert, dann wird Jesus von Nazareth als der Herr des Universums sichtbar. Und dann werden wir öffentlich bekennen und vorleben, dass wir an einen lebendigen Retter glauben. Gott gibt die Gaben dazu, die wir brauchen. Jedem von uns und jeder von uns. Es gibt eine super Geschichte von einem polnischen Pianisten, der eine Konzerttournee durch Amerika gemacht hat. Ist es wahr oder nicht? Ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine super Geschichte. Und es war eines dieser Konzertabende, klassisches Klavier, und die Mutter ist mit ihrem jungen Sohn hingegangen, der sich immer durch die Klavierstunden gequält hat. Und sie hat sich gedacht, hört einmal einen richtigen Pianisten und wird vielleicht begeistert. Und es ist halt so, wie es vorm Konzert ist. Man trifft den und die und fängt an zum Reden. Und auf einmal wird es im Saal still und die Mutter denkt sich, jetzt geht's los, wo ist mein Sohn? Der Sohn sitzt draußen auf der Bühne am Klavier und fängt dann mit einem Finger alle meine Entlein zu spielen oder irgendwas. Und die Menge murmelt und ist kantig und denkt sich, hey, geht's damit? Und die Mutter denkt sich, oh nein. Hinterm Vorhang steht der große Pianist Paderewski. Und was macht der Mann? Er geht raus und tut seine Arme so um das Kind herum und fängt an, zu diesem, was der Bub spielt, eine herrliche Musik dazu zu spielen. Und er flüstert ihn an und sagt, mach weiter, spiel weiter. Das macht der Herr durch seinen Heiligen Geist aus unserem allgemeinen Entlein. Beten wir miteinander. Vater im Himmel, du wirkst. Herr, dir dienen wir, Herr Jesus, und du dienst durch uns. Heiliger Geist, du begabst uns. Wir wollen dich bitten, dass du uns ausrüstest und uns begabst, damit wir Jesus groß machen können in Wels und in der Welt. Herr, wir wollen gern, dass unser Leben von dir geprägt ist. Herr, bitte hilf uns zu erkennen, wo wir uns einsetzen können. Herr, bitte hilf uns, dass wir nicht neidisch sind auf andere, auf Geschwister, die dich lieben und andere Gaben haben. Herr, und rüste du uns aus mit dem, was wir jetzt brauchen. Bitte, dass du uns hilfst, eine lebendige Gemeinde zu sein, die dich groß macht, damit um Gottes Willen Verlorene gerettet werden. Herr, wir bitten dich für jede und jeden, die heute hier ist und die noch nicht erkannt hat, dass Jesus der Herr ist, dass du in ihnen ein Wunder machst und sie erleuchtest, dass es ihnen klar wird mit der Zeit, dass du der Herr bist. Herr, benützt du uns auch dazu, wenn du das möchtest. Und wir bitten dich, dass du uns alle hilfst, einander zu dienen, dass wir das, was du uns gegeben hast, einsetzen, um anderen zu dienen. Herr, mach du uns eins und lass du die wunderbare Musik hörbar werden. Amen.